Bevor wir zu den Zeugnissen auch übergehen, möchte ich einen kurzen Gedanken mit uns teilen. Der Gedanke, unter dem eigentlich die vergangenen Ostertage auch standen. Und ich möchte aus Philipper 2, den 9. Vers uns lesen. Da heißt es so: Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und wir haben auch ja darüber eine Botschaft gehört. Und ich möchte mit der Hilfe des Herrn jetzt hinführend ganz kurz auf die Bedeutung auch des Namens unseres Herrn und Heilandes eingehen. Zum einen, wir sagen ja Jesus Christus. Zwei Wörter, eigentlich uns sehr, sehr vertraut. Die Frage ist, ob wirklich ein jeder auch von den Jüngeren wirklich auch die Bedeutung kennt. Der Name Jesus bedeutet, der Herr ist Heil. Der Herr ist Rettung. Das bedeutet der Name Jesus. In Matthäus 1, Vers 21 lesen wir, als der Engel zu Josef auch spricht, Matthäus 1, Vers 21, und der Engel sagt hier von Maria, und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und seitdem ist Jesus eben dieser ganz besondere Name. So wie er uns auch hier in Philipper 2, Vers 9 auch ja beschrieben steht, Namen über alle Namen. Oder Apostelgeschichte 4, Vers 12, dass nur in diesem Namen selig werden wir. Darum ist der Name, glaube ich, nicht unbedeutend. Es ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir den Namen oder uns bezüglich dem Namen wirklich im Klaren auch sind. Was bedeutet eigentlich der zweite Teil, Christus? Im Griechischen heißt es Christos, was wir mehr so aus der russischen Sprache auch so kennengelernt haben. Im Hebräischen ist hier der Gedanke oder das Wort Maschiach und das bedeutet der Gesalbte oder auch der Messias, also Christus ist der Gesalbte oder auch der Messias. Und wenn wir uns erinnern, wer wurde überhaupt gesalbt? Im Alten Testament wurden Könige gesalbt. Und wir haben eine Schriftstelle aus 1. Samuel 24, Vers 7. Da geht es darum, dass Saul dem David nachjagt und ihn in die Enge treibt. Und David hat hier jetzt eine Möglichkeit, sich tatsächlich zu rächen an Saul. Und hier heißt es 1. Samuel 24, Vers 7, und er, David, sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und als Bibelleser wissen wir, wie Samuel auch den ersten König Saul gesalbt hat und so hat man es ja dann auch mit David ja auch entsprechend gemacht. Und es ist interessant, dass die Propheten greifen auch das schon auf in ihren Prophezeiungen, wenn sie eben auf Christus weissagen. Zum Beispiel haben wir Jeremia 23, Vers 5, so eine Schriftstelle, Jeremia 23, Vers 5, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Es gibt noch einige andere Schriftstellen, die schon im Alten Testament diesen Hinweis bringen, dass ein Gesalbter, ein König kommen wird. Und das ist der eigentliche Retter auch für die Menschen. Es ist nun interessant, als aber der Herr Jesus selber kam, wie hat er sich tatsächlich den Menschen offenbart? Ich meine, wir haben gehört, dass der Engel gesagt hat, dem Josef, ja, du musst Jesus nennen. Aber als Jesus, ich sage mal aus dem Kindesalter herangewachsen ist, wie hat er sich vorgestellt den Menschen? Hat er gesagt, ich bin Jesus Christus? Was meint ihr? Es ist interessant, wenn wir die Evangelien so lesen, dass Jesus Wert gelegt hat, dass sein Name in gewisser Weise verborgen blieb zuerst. Er hat sich nicht so vorgestellt, ja, ich bin Jesus Christus, so, ihr müsst doch endlich mal erkennen, wer ich bin. In Matthäus 16, Vers 20, da heißt es so, da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Ganz interessant, ja. Aber Jesus, wir können jetzt schon sagen, er wollte eben nicht, dass die Menschen um ihn, die ja sehr stark diesen Retter mehr auf der politischen Ebene suchten und auch in gewisser Weise Vorstellungen hatten, Erwartungen hatten, dass sie ihn sozusagen für ihre Ziele auch einspannen sollten, sondern er wollte das Volk vorbereiten auf seine eigentliche Mission, auf seinen eigentlichen auch Auftrag. Es ist interessant, zum Beispiel Johannes der Täufer, der ihn getauft hat und der dann wirklich durch schwere Zeiten auch hindurchging, als er ins Gefängnis kam. Und er fragt dann ja seine Jünger oder schickt zwei hin zu Jesus und sagt ihnen, und da möchten wir es einfach aus Matthäus 11 ab dem zweiten Vers auch lesen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Sprich, bist du Jesus Christus, wirklich dieser Retter, auf den wir ja alle warten? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und jetzt aber diese ganz interessante Antwort des Herrn Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Interessant. Warum hat der Herr Jesus hier nicht die Gelegenheit ergriffen und gesagt, Mensch, Johannes, ich verstehe, es ist zwar eine schwierige Lage für dich, du bist im Gefängnis, aber selbstverständlich bin ich der Christus. Er sagt es nicht, sondern er geht wirklich diesen Weg, den der Jesus eigentlich auch seinen Jüngern vorbedacht hat. Und zwar sagt der Herr Jesus an einer Stelle, dass wir sozusagen ein Kind Gottes an was erkennen sollen. An den Früchten sollen wir erkennen. Ja? Und er sagt hier, ich bin's, sondern er tut die Früchte aufzählen, die sozusagen seinem Wirken auch folgen. Es ist interessant, als da Jesus mal im kleinen Kreis der Jünger, dann die Jünger fragt, für wen halten mich die Leute? Und dann kommt ja die eine, die zweite, die dritte Antwort. Und dann fragt er sie aber direkt, für wen haltet ihr mich? Und dann kommt ja dieses Bekenntnis auch von Petrus, du bist Jesus Christus. Und er sagt dann zu ihm, und das ist so interessant, das hat dir Gott selber offenbart. Also Jesus hat sich nirgends in dieser Art und Weise auch seinen Jüngern, möchte ich so sagen, aufgedrängt, so endlich versteht doch, wer ich bin und so weiter, sondern er hat einfach gelebt unter den Menschen und er hat gewirkt. Aber Jesus Christus persönlich zu erkennen, da merken wir, da reicht es nicht aus, dass wir sagen, ich bin's. Oder dass wir sagen, heutzutage, ja, Jesus Christus, das ist der Retter. Sondern wir merken, Gott muss es jedem persönlich offenbaren. Aber der Herr Jesus, wenn er dann aber direkt gefragt wurde, dann hat er auch geantwortet. Da haben wir aus Matthäus 26 zwei Verse, wo er jetzt sich verantworten muss vor dem Hohenpriester. Matthäus 26, Verse 63 und 64. Da heißt es so: Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester begann und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Und auf die gleiche Weise, als er vor Pilatus sich verantworten muss, das lesen wir aus dem Johannesevangelium, Johannes 18, Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Wie kam überhaupt Pilatus zu dieser Frage? Weil ja ihn, den Herrn Jesus, die Juden so angeklagt haben, und das war ja ihr sozusagen unter anderem so eine Hauptanklage. So, er möchte sich als König darstellen, und weil ja Judäa besetzt war von den Römern, so muss es ja für Pilatus ein ganz, ganz rotes Tuch ja sein, wenn einer sagt: Ich bin König oder ich möchte als König der Juden gelten. Das würde ja bedeuten Aufstand, das würde ja bedeuten Aufruhr. Und darum fragt er jetzt ganz direkt: Bist du der König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das heißt, auch da können wir gewisse Prinzipien entnehmen, wie der Herr Jesus sich verhält. Gottes Wort sagt er uns: Wenn wir uns verantworten müssen, dann brauchen wir gar keine Sorgen zu tragen, sondern der Geist, er wird uns die Worte geben, ja, wie wir uns verantworten müssen. Das ist aber etwas ganz anderes, als dass wir laufen und sagen: Mensch, ich bin ein Christ und so weiter und so fort. Ja. Sondern wir müssen einfach leben, wirken in der Kraft des Herrn. Und wenn wir dann aber direkt gefragt werden, dann wird Gott uns die Weisheit und die Gnade, die Kraft geben, auch das zu bezeugen. Für die ersten Christen war das aber sowas von wichtig, wirklich Jesus Christus als den Sohn Gottes zu bezeugen. Das nehmen wir auch aus Apostelgeschichte 2, Vers 36 heraus, wo der Apostel Petrus jetzt seine Rede auch an das Volk gibt, und er sagt so, Apostelgeschichte 2, Vers 36: So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Weil die Juden ja immer noch der Meinung waren, und das können wir in gewisser Weise auch nachvollziehen, es war ja nur der Sohn Josefs. Es war ja nur ein Mensch gewesen. Und hier dieses ganz, ganz klare Bekenntnis des Petrus: Das ist Jesus. Das ist dieser Christus. Das ist dieser versprochene Messias aus dem Alten Testament. Und darum ist es mir nochmal als eine kleine Zusammenfassung oder als Ergänzung, sage ich mal, zu dem allgemeinen Thema, unter dem ja diese ganze Ostertage auch standen, so wichtig geworden. Dieser Name Jesus Christus. Und in diesem Namen, da ist wirklich Heil, da ist Rettung, und das ist wirklich dieser verheißene Messias. Und es ist wirklich eine Gnade, eine Offenbarung Gottes in dem Sinne an einen jeden Einzelnen. Können wir so jetzt als Fazit entnehmen, dass der Mensch persönlich diesen Namen, Jesus als Christus, als Erretter, wirklich auch annimmt.